Hallo und herzlich willkommen zur Retro-Kategorie. Ihr habt über ein Album abgestimmt, über das wir heute reden, und ihr hattet die Wahl diesmal zwischen Deichkind, Bitte ziehen Sie durch, Fischmob mit Power und Fettes Brot mit Außen-Top-Hits, Innen-Geschmack. Und ihr habt euch mehrheitlich entschieden für Deichkind. Bitte ziehen Sie durch.
War aber ein bisschen knapp, oder? Ein bisschen knapp war schon.
Ja, die Leute wollten auch gern Fettes hören.
Ja, ich war auch nicht so klar. Und
Und ich
aber ich
hätte gern
möchte,
Fischmob gehört.
und zwar weil,
Das Cover mich
das war schon geil.
brutal
Das war
anschießt.
schon eine gute, schon ein gutes Ding gewesen mit diesem, wie kann man den Stil beschreiben? Ich
Ich
weiß.
hab das versucht neulich in Kneipe, aber das habe ich dann auch beim Googlen direkt nicht wiedergefunden. Aber erinnert euch noch an knapp bevor KI massenhaft
Ach ja.
wurde und in dieser
Ja.
Phase, wo es diesen
Ja.
DALL-E-Bildgenerator gab, der aber so
Ja.
ganz, ja fast schon künstlerisch verzerrte Bilder erschaffen hat, die einfach noch nicht so weit waren, dass sie quasi realistische Abbildungen schaffen konnten, sondern dann immer verzerrt, verschwommen, ausgedehnt, zusammengeschrumpft und so weiter waren, auch gerade bei der Darstellung von Menschen, auch so in den Gesichtsformen. Und das war leider nur eine sehr kurze Phase, weil im Rückblick würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das Beste, was KI jemals hervorbringen wird. Und ich meine, es gibt DALL-E heute auch immer noch und das kann es halt auch genau das, was man dem sagt. Und da kommt überhaupt nichts Abstraktes mehr raus, aber diese Menschen auf dem Fischmob-Cover und wie die so gestaltet sind, die haben mich massiv an diese sehr kurze Ära erinnert, als
Ja,
das
ist auch
so ein Ding war.
so ein bisschen so wie dieses Queen-Album.
Ja, das Queen-Album, vor dem sich Stewie immer erschreckt.
Ja, ist das
Ja,
News of the World oder so, oder?
ja, glaube ich
Ja.
schon, ja. Nun ja, also es war schon viel drin in der Abstimmung, aber am Ende, ja, ist es Deichkind geworden
Ja,
mit
Mann,
diesem Ziehen
Deichkind.
Sie durch-Album von dem Jahr, also aus dem Jahr 2000, ne?
Ja,
Jahrtausendwende-Album.
genau.
Daher natürlich die Frage an die Oldies in der Runde. Habt ihr
Aber
es damals schon gehört?
dann antworte doch mal.
Du bist ein guter Kumpel, der mich gerne mal teased. Ich habe es tatsächlich zum allerersten Mal gehört.
Oh, sehr
Unüberraschenderweise,
gut, spannend.
weil ich habe schon viel Deichkind gehört in meinem Leben, aber bin irgendwie aus
Ja.
Desinteresse, aus Nichtwissen, ich bin nie so tief gegangen, dass ich dachte, ich gebe mir mal das Debütalbum. Daher ganz was Neues. Aber
Ja.
wart ihr vorher schon drin?
Tatsächlich auch gar nicht, auch wenn der Vorschlag von meinem Bruder kam und man denken könnte, er hätte mich damit irgendwie ein bisschen mehr noch beeinflusst. Aber so, ich habe die ein oder andere Hook habe ich ab und zu mal über ihn quasi mitbekommen. Aber ich glaube, ich habe vorher ein,
Oh,
zwei Songs oder
interessant.
so von dem Album gehört. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr vorurteilsfrei erstmal da reingegangen.
Oder vorteilsvoll, je nachdem. Tatsächlich überrascht mich tatsächlich, weil ja, ich habe es auf jeden Fall vorher gehört. Habe ich es gehört, als es rausgekommen ist? Auf gar keinen Fall. Aber ich habe halt in meiner musikalischen Reise, das habe ich öfter schon gesagt, dass ich hier vor allem auch über Samy Deluxe irgendwie reingekommen bin. Und ich hatte dann irgendwann auch mal mit 17, 18 hatte ich so eine Phase, wo ich dann halt auch nochmal links und rechts über Features geschaut habe. Ich glaube, Beginner war davor, halt auch viel Afrop-Sachen auch tatsächlich gehört. Und da kommst du halt irgendwie in so eine Hamburg-Ecke rein, wo du dann auf einmal hast du dann so Querverbindungen, Features und ich glaube nie so richtig ein Deichkind-Feature auf irgendwelchen Semi-Sachen so, aber irgendwie trotzdem auch so Hamburger Schule und irgendwie kommst du dann halt mal rein oder ey, vielleicht war es auch, ich weiß es nicht mehr so ganz, vielleicht war es auch einfach so dieses allumfassende Krawall und Remi Demi, das du irgendwie hast und da gehst du vielleicht mal einen Schritt weiter und dann kommst du halt in das Album, das nach Bitte ziehen Sie durch kam, bitte 5 Minuten Modi, wo halt Limit drauf ist, was auch schon in so eine Vorreiterstimmung von Krawall und Remi Demi kommt. So auch so ein Song, der sich halt auch eigentlich von der Band, also Krawall und Remi Demi von der Band abkoppelt hat. Und ich glaube, ich bin dann halt irgendwann auch mal da rein und ich dachte so, ah, es sind doch schon interessante Features drauf. Irgendwie hat man schon mal gehört, irgendwie Dendemann oder auch Nico Suave, wer die Alten werden sich erinnern. Wobei, ich komme da nachher noch zu einem spannenden Nebenbogen nachher. Da wird's richtig wild. Und ich hatte das damals irgendwie auch gehört und ich glaube halt so richtig in Erinnerung geblieben ist mir halt natürlich Bon Voyage
Der
mit Nina.
große Hit des Albums.
Groß, also es ist ein großer Hit, das ist auch so ein großer Pop-Hit tatsächlich so und von Nina hat man auch fast gar nichts mehr gehört. Aber ich habe irgendwie vor 2, 3 Jahren haben Philipp von Deichkind und Nina haben über diesen Song gesprochen und dann hat man Nina noch mal gesehen, die jetzt glaube ich irgendwie so Yoga-Lehrerin ist und so. Und meine Freundin saß nebendran und die sagt so, wow, wenn ich in dem Alter noch so eine Haut habe, dann bin ich sehr zufrieden. Das ist das Thema zu Nina, MC.
Ja, Thema Yoga-Lehrerin, sie weiß, was
Ja,
sie
sie haben
macht.
wahrscheinlich auf ihren Körper geachtet in gewisser Art und Weise. Aber nee, tatsächlich, ich kannte auch tatsächlich irgendwie die meisten Songs irgendwie noch und ich habe sie alle schon mehrfach gehört. Eine Sache, die mir aber jetzt beim Und damals fand ich so, okay, es sind schon irgendwie coole Songs drauf, so ein bisschen so, hat sich so laid back irgendwie alles angefühlt, ja. Entspannter Hamburger Rap. Mhm. Dann, was man jetzt mal sagt, oh, diese kultige norddeutsche Humor, so denke ich mir so, oh, finde ich jetzt, hat's gar nicht nochmal so durchgestochen, es ist halt einfach so Rap-Songs einfach so.
Fandst du das damals, was ist noch der damals?
Das ist damals. Ja. Und ich finde es auch jetzt irgendwie so, ich verstehe, da ist schon so eine Humorebene drin, aber vor allem die stärkste Humorebene, und das ist wahrscheinlich auch das Prägendste, was ich jetzt beim Re-Listening nochmal gehört habe. Und das finde ich sehr, sehr selten bei Alben, dass ich sagen muss, ey, aber die Skits, die sind schon sehr lustig. Also mich haben nochmal wirklich sehr zum Schmunzeln gebracht. Das ist halt
weiß
schon
ich
ein
nicht,
gutes
Digga.
Gag-Ding. Okay,
weiß
so unterschiedliche Meinung.
Elaborate.
Elaborate. Ich fand halt, ich fand die halt einfach.
Meinst du den Skit von dem Hamburger besoffenen Typen, der nuschelt, dass man überhaupt mal nichts versteht?
Der hat mich eher so an die alten Haiti-EP-Skits gehört, aha, tatsächlich. Und da weiß ich auch gar nicht so ganz genau, ob das vielleicht auch eine Originalaufnahme ist oder ob das jemand dann imitiert hat. Das ist unklar. Aber dann die anderen mit dem
diesen weirden
Feature.
Shit von dieser Therapiesitzung von wegen, oh, ihr müsst das alles ja mal aussprechen. Und der Therapeut macht so einen ganz weirden Akzent und gleitet zum Schluss so ein bisschen ins Sächsische rein und soll so ganz lustig sein.
Es ist halt auch relativ assoziativ.
Okay, also es gibt dieses Therapieskit, wo man hört definitiv raus, dass die Deichkind-Jungs, die machen sich schon einfach lustig über das Konzept Therapie, so in den 2000ern, das ist irgendwie völlig offensichtlich. Ja. Auf der anderen Seite, bei dem kann ich sogar noch mitgehen, weil es ist ja inhaltlich extrem stark angeknüpft an den Song, der danach kommt, wo die sich alle gegenseitig battlen. By the way, ein arschlustiger Song, der extrem nach vorne schiebt. Also so, also wirklich auf die liebste Battle Art und Weise, ist auch so ultra wenig Verbissenheit, die haben einfach nur Spaß gehabt, so auf Liebbeleidigungen aufzuschreiben. Das gibt mir aber wirklich recht wholesome Vibes irgendwie, weil es so Kabbeln auf Ansage ist, Kabbeln,
ja,
ohne sich gegenseitig wirklich weh zu tun.
Ja,
und das sagen
ja, genau,
sie aber auch so die ganze Zeit. Das finde ich super.
Ja, ich glaube, da muss ich direkt nochmal eine allgemeine Aussage auch zu dem Album tätigen. Es ist an sich alles sehr lieb einfach.
Ja, ja.
Es ist alles wahnsinnig lieb und auch so die, also alleine, dass die ganzen Wie-Vergleiche so ganz plain sind. Die haben keinen krassen doppelten Boden oder so, sondern es ist, ne, das geht hier nach oben wie ein Heißluftballon.
Ja,
oder so,
weißt du, so. Das ist so gut.
Das hat sowas, ja.
Ja, wirklich. Und es gibt aber wirklich auch sehr viele Wie-Vergleiche auf
extrem
diesem Album.
Extrem viele Wie-Vergleiche.
Irgendwo kommt es
her. Eins
der
wichtigsten Entertainment-Faktoren überhaupt im deutschen Rap.
Schon.
Wie-Vergleiche. Bevor wir jetzt aber in diese generelle Richtung gehen, muss ich jetzt, ich möchte diesen, wie
Skits
funktionieren die Skizzbogen noch irgendwie kurz zu Ende bereden, weil das Therapieding sind wir, glaube ich, durch, aber gibt's nicht auch noch das eine, was so ein bisschen Richtung Hamburger Nachtleben abgleitet, wo einer erzählt
mit dem verschiebbaren Unterleib.
Nee, nicht. Ich glaube, ich meine noch ein anderes, weil das hat eher so Rummel-Vibes. Es gibt aber noch, dass das hat wirklich dieses bewegen uns im Rotlicht-Milieu-Vibes, wo es um 60 Euro für Sex mit einer Frau und da geht es anders und so. Weiß nicht, das fand ich extrem.
Das mit der Piepshow, meinst du?
War das die Piepshow? Ja, dann war es die
Piepshow. Meine schon.
Das fand ich, weiß nicht, fand ich unangenehm irgendwie. Also das hat natürlich was sehr Hamburgerisches, aber da die das auch so recht unkommentiert da stehen lassen.
Hä? Ja, ich finde das halt, wenn ich jetzt so drauf gucke, ich hab's tatsächlich, ich verstehe, woher du kommst, wenn du sagst, boah, das ist irgendwie so ein bisschen obskur und das finde ich irgendwie ein bisschen vielleicht zu sexistisch oder ist es irgendwie so nicht eingeordnet vielleicht.
Ich
hab's tatsächlich einfach auch so mitgehört, weil ich weiß es, so eine Darstellung, wie man sich vorstellen kann, wie das vielleicht irgendwie so 2000 Hamburger in der Rotlicht Milieu war und wie absurd die Themen einfach sind, was, wie die das verkauft haben und mit so, Alter, was gibt's denn da zu erleben? Ja, Tiroler Show, Blabla Show. Mhm. Ich dachte so, Digga, was für ein Bullshit. Das hat auch damals schon keiner irgendwie interessiert und was für ein Quatsch, die sich ausgedacht haben. Und deswegen finde ich es einfach so selbst so dargestellt schon relativ lustig. Aber vielleicht höre ich es auch falsch. Aber tatsächlich, die Features sind an die Skits, die ich denke, sind halt eben so der Günther oder dieser Feature-Song mit so, oh, ja, Feature können wir machen, aber 13 Uhr, will die mir so früh hier anrufen, so eine Scheiße.
Das
sehr lustig.
Das war natürlich extrem funny.
Ja.
Aber, also.
Und dann noch von die Frau von hinten auf einmal noch reingequatscht. Was für eine Ebene die dann aufmachen. Das finde ich schon gut.
Voll.
2000 stark.
Also ich fand es vor allem stark, dass sie einfach so bold waren. Also sie rappen auf dem Album ja auch öfter darüber. Ne, die stehen ja noch relativ am Anfang ihrer Karriere und im Sinne von, ey, die lassen uns nicht in die Charts und so, dass die dann halt trotzdem so ein witziges Skit einbauen, wo die mäßig Udo Lindenberg einfach so ein bisschen verarschen. Das finde ich extrem funny. Weil, also, das ist ja eindeutig die Stimme am Telefon. Gibt's ja keine zwei Meinungen.
Hallo? Siehste, habe ich
tatsächlich
auch gar nicht.
Leute,
gar
nicht, wer zum, macht total Sinn.
Wer zum Fick soll das sonst sein? Der verpartete Udo Lindenberg, vielleicht hat er damals sogar noch nicht im Hotel Atlantik gewohnt, aber wahrscheinlich schon, der natürlich 1 Uhr mittags noch pennt, na klar. Also,
ja, sie waren einfach zu früh dran. Die Kometenzeit war noch nicht für Udo Lindenberg erreicht.
Und dann natürlich auch nochmal hier dieses so, bitte jetzt hier, ja, ich wohne hier schon 30 Jahre, also mal ein bisschen leiser hier so. Und das ist halt auch mal ein Vorbote, weil das haben sie nochmal bei bitte noch 5 Minuten Mutti. Und das ist der Skit, den sie halt vor oder nach Limit einfach noch machen, wo der nochmal anruft und sagt, der sich beschwert wegen Lautstärke und so. Ja. Und das ist halt einfach auch so diese deutsche Kartoffeligkeit, so Peak, einfach auch mit so absoluten Nonsens-Argumenten teilweise. Ich find's schon stark. Und die Skits, ich glaube, die sind federführend halt alle von Malte gemacht worden, der ja auch leider verstorben ist vor einiger Zeit. Und aber auch einige Leute von Deichkind. Also auch Hintergrund.
Das ist vielleicht sowieso ja nochmal spannend, dass wir sagen müssen, dass oder Deichkind, die Band, die viele Leute dann irgendwie bewusst wahrgenommen haben, mit späteren, krassen, vielleicht auch teilweise eher so elektronischeren Hits, sind halt gar nicht so sehr diese drei Anfangsgründungsmitglieder, die da 2000 so ein sehr hip-hopiges Album halt einfach gemacht haben.
Ja.
Und wir reden nämlich von den drei Rappern Malte, Philipp und Buddy. Malte 2006 dann, glaube ich, ausgestiegen ist aus der Band. Genau. Und dann vor kurzem erst verstorben ist auch. Und Buddy ist 2008, glaube ich, da auch dann irgendwie ersetzt worden und so.
Genau, der war dann aber live auch nochmal ab und an dabei und der hat dann jetzt, der arbeitet jetzt, glaube ich, auch so als Musikproducer irgendwie, so weiß ich nicht, wie es bei dem läuft und so.
Ja.
Und dann auch so ich muss gerade gucken, aber der Typ im Hintergrund, der auch viel gemacht hat, ist auch schon verstorben irgendwie so.
Ja.
Aber eigentlich im Grunde genommen, wenn man von Deichkind heute redet, ist, glaube ich, fast eigentlich nur noch Philipp drin, der da wirklich von Anfang an dabei ist.
Cryptic Joe,
auch ein dummer Name, aber egal.
Meinst du, wäre besser gewesen, wenn er einfach bei Philipp geblieben wäre?
Ja.
Also für die Energie dieses Albums, Thema Lieb, hätte es auf jeden Fall gepasst. Das ist halt wirklich, ich musste mich auch so ein bisschen, gerade wenn wir jetzt auch nochmal über diesen Aspekt reden, so ein bisschen an die fantastische ARD-Mockumentary über Deutschrap und wie so die, mittelerwachsenen, jüngeren Leute so aus Norddeutschland versuchen, so Hip-Hop zu machen und so ein bisschen real zu bleiben und so weiter, muss ich mich auch irgendwie dran erinnern. Wie heißt die fantastische Serie nochmal?
Du meinst Szene-Report?
Szene-Report.
Ich muss mich an den
Szene-Report erinnern.
Stimmt, das passt.
Also dieses Album gibt mir auch eine gewisse dieser Energy, wenn auch auf super professionellem Level. Also beim Szene-Report ist ja auch ein bisschen so der Gag, der sich die ganze Zeit miterzählt. Das ist halt alles sehr nett und lieb gemeint ist von den Boys, aber relativ wack bleibt. Das würde ich den Deichkindern hier nicht unterstellen. Apropos Wack, die Kritik zwischengeschoben, wie beim guten Sandwich, so eine kleine Zwischensauce. Ich finde es wahnsinnig cringe, dieses mehrfach auf dem Album wird so gesprochen von das Deichkind. Also das wird so richtig für wahrgenommen. Das hat für mich so eine extrem belastende Energie, wenn Leute sich selbst oder andere Leute mit so einem Vorsatz vorstellen, also das ist der Torben und hallo, ich bin die Julia. Nein, das ist Torben und ich bin Julia. Also das nervt und ähnlich geht's mir mit das Deichkind, das weiß ich nicht, ganz schlechte Energy. Ey, war nur eine Zwischennote, wieder back to wichtigeren Topics.
Ja, dass es wack ist, kann man wirklich nicht sagen, denn ich ja auch wieder als alter Reime-Konnoisseur muss sagen, da ist mir aber wirklich die ein oder andere Reimkette doch ganz wohl bekommen. Das ist doch schmackhaft, muss man sagen. Und ich habe auch tatsächlich meinen liebsten Reim aufgeschrieben.
Ja, let's go.
Der auch natürlich im perfekten, so ein bisschen Hamburger Dialekt auch ausgesprochen werden muss. Nämlich mit dem Ghetto-Stuss-Gesabbel, leckere Tracks wie bei Cornetto-Nuss die Waffel.
Ja, ja, Mann.
Wild.
Da weißt du aber auch einfach, der hatte zu der Zeit, als das aufgenommen wurde, der hatte so einen richtig Favorite Snack einfach, so diese Cornetto-Nusswaffel, das hat richtig was mit ihm gemacht.
So, weißt du, immer wenn er dann unten angekommen ist an dieser Spitze, die noch mit Schokolade gefüllt war, war so, ja Mann, bei Cornetto-Nuss die Waffel, das finde ich ganz, was reimt sich darauf?
Quasi, es ist quasi das Mensch ärgere dich nicht Brett von dem Album. Wirre Querreferenz. Ja. Ich glaube aber, die haben tatsächlich auch noch so ein, zwei Songs auch später immer mal wieder auch noch in Live-Shows gespielt, obwohl sie halt schon auf diesem elektronischen, also Bon Voyage zocken sie, glaube ich, einfach immer, weil es einfach so ein großer
funktioniert,
Hit ist.
Ja.
Aber dieser Song, ich weiß gar nicht mehr, welcher das ist, aber dieses weiter drüben an der Bar, heißt das sein?
Komm schon, bitte, sag mir doch, wie heißt die Band, die die Party rockt?
Dicekids.
Harris. Toll, woher weißt du das?
Und dann haben sie dann immer so ein bisschen gehiphoppt.
Ey, ganz ehrlich, dieser Song alleine auch, der kommt auch schon so lässig, der kommt fast so ein bisschen komisch bekifft rüber, weil da auch teilweise so ein bisschen Kiff-Menschen so drin sind. Ich habe auch irgendwie bei dem Beat irgendwann gedacht, ey, da könnte auch ein CEO ganz lässig irgendwie drüber rappen. Das würde auch irgendwie gut funktionieren. Ja.
Ja, check ich komplett.
Wir sind anders drauf, so wie eine Panzerfaust. Der Beat macht boom, boom und dann ist alles auf.
Okay.
Einfach dope, ey. Als sie das damals geschrieben haben, die haben sich auch so gedacht, alter Schwede, die sind die krassesten. Und ich check's komplett.
Ja, es funktioniert schon.
Also wir gucken jetzt halt auch natürlich mit 26 Jahren Verspätung drauf und wirklich dafür, also auch je öfter ich das jetzt eigentlich in der Vorbereitung für diese Folge gehört habe, desto mehr hat es mich eigentlich überzeugt, weil man auch, also nicht nur, dass es irgendwie so lieb ist, aber man hört halt den Spaß, den dabei irgendwie offensichtlich zusammen hatten, einfach komplett raus. Und das bockt irgendwie auch. Also es hat auch einfach eine sehr wholesome energy irgendwie, was sie da zusammen gemacht haben.
Hast du noch andere, habt ihr noch andere outstanding Tracks?
Ja, Evergreens auf jeden Fall, weil ja auch, also das war bei mir übrigens, dadurch habe ich ja gesagt, dass ich mit dem Album überhaupt nicht groß geworden bin, es nicht so zwischenzeitlich auf dem Schirm hatte, aber sehr viel Deichkind gehört habe, da war das natürlich, wenn du mit diesem Fachjargon-Song reinkommst, ist natürlich erstmal irgendwie ein Schocker, weil man denkt so, fuck, wir wollten noch Retro-Kategorie über Deichkind machen und jetzt bin ich hier mitten in so Hamburg-Rap und es hört sich an wie generische Hamburg-Rap, aber man lernt es dann, je länger das Album läuft, und es läuft ja eine ganze Weile, nämlich so ein Stündchen, man lernt es dann immer mehr zu lieben und Evergreens ist ja auch so ein Song, der auf dieses Norddeutsche oder spezifisch auch Hamburgerische noch einzielt, weil ja dann die Hook sich so ein bisschen drum geht, dass sie Evergreens machen, die wie Schlepper ziehen und dann denkt man natürlich an diese riesigen Container mit der Aufschrift Evergreen, die sicherlich damals auch schon im Hamburger Hafen ein- und ausgefahren sind. Und das habe ich schon irgendwie gecheckt, weil das ist nicht besonders um die Ecke gedacht oder besonders kompliziert, aber so richtig, kann man sich vorstellen, richtig typisch Hamburg irgendwie und hat mir dann auch noch mehr so konkrete Bezüge gegeben als zum Beispiel dieser Smog-Song, wo es ein bisschen um dieses, ich bin in der Großstadt und
Smog-City.
Ist voller Beton und die Leute sind irgendwie unfreundlich.
Alle sind so unfreundlich, keiner sagt mal Hallo.
Ja, wirklich. Hey. Und ich, ja Mensch, wenn ich träume vom Strand und ich muss ja schnell wieder raus irgendwie. Das, also auch das ist also ja sehr naiv in dem Fall sogar irgendwie, aber das ist, also das hätte man auch über jede andere Großstadt so irgendwie schreiben können, weil es auch dann irgendwo recht nichtssagend bleibt und so ein bisschen so ein allgemeines Großstadt-Flair beschreibt. Nichts dagegen, aber so, wir machen Evergreens auch mit so einer ganz rauchigen Bassstimme irgendwie so ins Mikro reingepurzelt. Das hat mir dann schon was gegeben, auf jeden Fall. Und erzählen die Skits dann für mich auch wieder so ein bisschen dazu, weil die haben halt ab und zu haben sie eben dieses typisch Hamburgerische auch mit reingebracht. Genauso wie ein Song namens Imbiss-Mief 040 irgendwie. Das gibt mir alles so sehr lokale Stimmungen. Das habe ich echt geahnt irgendwie. Da weiß man, wo die sich so rumbewegt haben.
Wahrscheinlich hat Imbiss-Pronko da geklaut.
Ja, möglich.
Ja.
Probably.
Sonst nichts. Ich habe gedacht, wir reden doch über...
Nein. Ich wollte euch das Wort lassen.
Na klar. Und wir müssen auf jeden Fall über den Song T2 reden, wo Nico Suave und Dendemann mit drauf sind. Und dieses Album macht eh schon so eine kleine Zeitreise, wo man manchmal so ein paar popkulturelle Referenzen um die Ohren gehauen bekommt, die man heute vielleicht nicht mehr so ganz aktuell hätte. Da wird mal He-Man irgendwie gedroppt und so. Und dann gibt's dies und das. Aber
Schlingensief auch. Schaut das Schlingensief, wer noch kennt.
Oh, wichtig.
Wird auf dem Deichkind-Album gemenschen. Ich meine, das hast du heute natürlich nicht mehr, außer bei so Freaks wie Audio 88. Lieb gemeint.
Ja. Aber auf dem Song T2 wird halt einfach mal ein so komplett anderes Verhältnis. Ich würde den Bogen sogar so weit spannen, dass ich sagen würde, zu Männlichkeit, zu Härte und zu der Bundeswehr gebracht. Wenn du heute, ne, und das ist ja eigentlich auch gut, Jugendlichen sagen würdest, ey, hör dir mal den Song an und was denkst du so darüber? Oder würdest du das ähnlich
man muss es vielleicht doch kurz
komplett
erklären.
Komplett wild, ja.
Das Ding ist halt auch einfach,
für alle Leute,
wir beide wissen, was T2 bedeutet oder T5 und T1. Und das ist die Frage auch an David, weil ich wurde noch gemustert, David. Und musste noch offiziell verweigern.
Genau, Leute.
Und ich glaube, der Young Boy David wurde nicht gemustert. Genau, wir wusstest jetzt, du, was T2 ist?
Ich wusste das, aber ich habe die genauen Stufen nochmal nachgeguckt. Und ja, gerade für unsere HörerInnen, die vielleicht sogar nach 2000 noch geboren sind, genau, bitte einmal kurz eine kleine Kontexteinordnung von euch, was es damit überhaupt auf sich hat, eher also, vielleicht ein bisschen was Persönliches
noch dazu also erzählt. Du musst halt zum Bund gehen, da wirst du gemustert.
Also kommt ja bald wieder.
Mit
ne?
Kontrollgriff und lauter dem ganzen Schabernack, wo du denkst, also damals hat sich schon völlig obskur angefühlt für wie liberal eigentlich die Gesellschaft ist und so weiter, na egal. Und es gab halt diese, du wurdest halt eingemustert, einfach wirklich so, wie tauglich bist du, Tauglichkeitsgrade. Genau. Ja. Und das Ziel, um da schön an der Front zu kämpfen, bei der Bundeswehr.
Aber natürlich nicht in allen Bereichen. Wenn du nicht jetzt was ganz
Bereichen.
Cooles machen wolltest,
dann brauchst du T1 und da musst du auf alle Maßen tauglich. Und wenn du dann zu den Fallschirm-Superjägern, Gebirgsjägern wolltest, dann musstest du T1 haben und da hat irgendwie der kleinste Quatsch irgendwie schon gereicht, um ausgewählt. Ansonsten T2 ist quasi, wo so Leute wie ich eingemustert wurden. So, ich dachte so, ja, okay, damn, nicht clever genug angestellt. Am Tag davor vielleicht mal hätte noch fette Bong rauchen sollen. Pech gehabt, jemand hier in dem Kreis hat das früher gemacht als ich, weil ich dachte halt, ja, ich gehe einfach mal hin, das wird schon klappen mit dem Ausmustern, weil das Goal war natürlich T5, ausgemustert zu werden, als untauglich. Und da gab es auch irgendwie noch T3 und T4 und das waren irgendwie so, keine Ahnung, so Spezialkrams, den eh keiner bekommen hat, also kann man vernachlässigen.
Ich habe auch nachgelesen, dass irgendwann wurde wohl T3 auch einfach mit zu T5 geschoben, weil diese Unterscheidung keinen Sinn mehr gemacht hat und es eigentlich darum ging, ist jetzt nicht so super tauglich und so weiter. Aber also, was hast du am Ende bekommen? Hast du den T2 bekommen? Hat das einen Unterschied gemacht? Was hast du denn damit gemacht? Weil es geht ja auch in dem Song immer um, mache ich jetzt was bei der Bundeswehr oder mache ich Zivi? Das ist ja die große Spanne.
Ich wollte auf gar keinen Fall zur Bundeswehr. Ich hatte schon damals überhaupt keinen Bock auf so eine Scheiße. Ja. Irgendwie da autoritärer Gehorsamskack und so. Das war nicht meine Stärke. Da gab es eventuell Familienmitglieder bei mir in der Familie, die gesagt haben, das würde dir mal gut tun. Ich bin froh, dass diese Meinung sich nicht im Allgemeinen durchgesetzt hat für mich, weil ich glaube, fand schon gut, dass ich das nicht machen musste. Aber irgendwie auch immer noch heute, so ein Jahr nach mir, wegen dem Freiherr musste dann keiner mehr gemustert werden, weil das dann ausgesetzt wurde. Gutenberg war das dann, der Peter Thiel-Kumpel.
Und wie ist es bei dir gelaufen, Torben?
Saubere 5, oh yeah.
Okay, gib uns mal einen kleinen
Wegen
Einblick.
Wegen Kiffgraskonsum?
Ah, wirklich. Also ich schwöre euch, es war nicht so geplant, aber ich bin so glücklich, dass es einfach so gelaufen ist. Ich habe, ich glaube, 2-3 Tage vorher das erste Mal in meinem Leben Marihuana konsumiert, durch eine Bong. Ich hatte einen ganz wundervollen Sommernachmittag und ein Kumpel, der da auch mit dabei war, war einen Tag vor mir zur Musterung und ist wiedergekommen und meinte so, ey, wir haben übrigens T5, wir sind ausgemustert wegen Drogenkonsums. Ich so, was? Okay, oh Gott, ist das, kriegen wir da irgendwie Probleme? Ist das irgendwie schlimm? Nee, alles kein Problem. Ich am nächsten Tag halt hingefahren, trotzdem noch voll den Stress gemacht, mir so eine Broschüre im Wartebereich durchgelesen und war so, ja, man muss bei mir auf jeden Fall von einem weichen Konsummuster sprechen. Also ich habe das jetzt einmal gemacht und ich habe auch gar nicht vor, das nochmal zu machen.
Perfekt verkauft.
Und der Arzt war so dermaßen gechillt. Noch bevor irgendetwas passiert ist, dass ich eine Hose runterlassen musste oder irgendwas, kam er einfach zu dem Punkt, ja, wie ist denn mit Drogenkonsum? Dann habe ich das so erzählt, so ein bisschen schuldig. Und er so, ja, ist doch kein Problem, gucken wir doch erstmal, was bei dem Drogentest rausgekommen ist. Kurz gewartet, so 5 Minuten. Ich musste ja vorher in so ein Ding pinkeln.
Ah, ich wollte nämlich gerade fragen, wie das damals dann geprüft wurde, weil nur erzählen wäre ja ein bisschen...
Ja, war ein Urintest. Und dann kamen die Ergebnisse rein und er sagt so, ja, ist so ein bisschen undeutlich, könnte positiv sein, könnte negativ sein. Was wollen Sie denn eigentlich machen? Wollen Sie denn zur Bundeswehr? Ich so, nein, auf gar keinen Fall. Ja gut, dann sagen wir, dass positiv ist. Ich so, okay, und kriege ich davon irgendwelche Probleme? Nee, da wurde einfach jetzt nur T5 reingeschrieben, dass sie wehruntauglich sind und damit ist das Ganze vorbei. Ja, vielen Dank.
Und ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen dem Kreiswehrersatzamt, wo du warst, weil bei mir, ich habe im Grunde ein ähnliches Gespräch gehabt und habe gesagt, so, ich habe eigentlich gar keinen Bock und habe gedacht, so, wow, wenn ich T5 bekomme, wäre schon nicht schlecht.
Ja.
Und habe das dann auch mir gesagt und dann kommt es halt immer mit den Arzt an und das war wahrscheinlich ein absolut faschistisches Nazischwein, der dann gesagt hat, ja, dann schreibe ich mal T2 auf, das faule Schwein, da soll mal wen schön mit anderen machen gehen.
Ja.
Muss aber tatsächlich auch sagen, und das ist auch vielleicht, ich wollte ja mal so ein Format machen, meine rechteste These, ich musste dann irgendwie durch diese Scharade von so eine Verweigerung schreiben und das ist halt auch ein ätzendes Ding gewesen. So. Und Aber ich muss sagen, ich habe dann halt irgendwie 9 Monate Zivi gemacht und ich muss schon sagen, das war für mich und meine persönliche Entwicklung war das saustark. Also es war schon echt eine gute Entwicklung. Wurde dann natürlich gottlos schlecht bezahlt und viel zu viel Arbeit dafür, dass du da eigentlich ausgebildet und das ganze Sozialsystem fußt einfach darauf aus, dass du so ein Jahr oder so ein Dreivierteljahr irgendwelche jungen Männer hast, die da irgendwelche Lakaienarbeit im Wesentlichen machen. Sollte nicht so sein, aber für meine Entwicklung war es eigentlich ganz gut. Und prinzipiell, jetzt kommt zu der rechtlichen These, fände ich es eigentlich auch nicht verkehrt, wenn wir sagen, alle jungen Menschen in Deutschland müssen tatsächlich einfach einen Dienst im sozialen Bereich machen. Von mir aus sollen dann die Blödmänner auch, wenn sie dann wollen, zur Bundeswehr gehen, wenn sie sich persönlich dafür entscheiden müssen, sollten aber nicht verweigern können. Ich glaube, aus persönliche Entwicklungsreifung kann das teilweise sehr, sehr stark sein. Überraschend politischer Take, aber ich wusste nicht,
dass... Jetzt länger diskutieren?
Nee, wollen wir nicht. Ist meine persönliche Meinung. Ich verstehe auch, dass es da Gegenargumente gibt, die auch stark sind. So, für mich war es tatsächlich gut. Hatte vielleicht auch, ehrlicherweise, manchmal hat man auch ein bisschen Glück, wo man landet. Oder was man sich raussucht, das kann natürlich auch nochmal beschissener laufen. So. Also richtig geil war es bei mir auch nicht. Es war auch Arsch teilweise, wo ich mit irgendwelchen kleinen Arschkindern rum, die auf der Nase rumtanzen so und so weiter und so fort. Aber egal. Ja. Nico Suave.
Mir ist jetzt gerade noch ganz kurz, bevor wir direkt zurückspielen, aber diese Tarek-Line eingefallen. Ich kiff die ganze Nacht durch vor der Musterung. Soll ich Soldat werden, bringt mich meine Mutter um. Auf dem Friedenssong, den wir ja auch schon in den letzten Jahren eigentlich einige Male rausgeholt haben, weil es immer wieder so starke Lines darauf gibt.
Vielleicht ist es auch wirklich so, dass das jetzt irgendwie, ich glaube ja auch der Graskonsum ist ja auch generell zurückgegangen in Deutschland. Vielleicht lag es daran, dass die Musterung ausgesetzt wurde. Vielleicht ist jetzt schon stark für den Graskonsum in Deutschland, wenn das jetzt wieder reinkommt.
Eine Verschwörungstheorie.
Die CDU denkt mal wieder an alle. Inklusive Grashinter in Moabit.
Schlau. Ja, Mann. Aber wenn wir jetzt dann vielleicht wirklich zurückspringen auf den Song, die gehen ja mit einem durchaus anderen, die gehen das anders an, weil die kommen ja in den Song rein und sagen, ey, ich bin da hingegangen zur Musterung und ich wollte hier Special Sniper in der Special Unit werden. Aber die haben mich nicht gelassen. Wir wollten hier alle T1. Jetzt haben die uns hier überall nur T2 reingeschrieben.
Jetzt muss ich mit irgendwelchen Hippies in einem Zivi-Lehrgang sitzen und so.
Ja, ja.
Und ich glaube, es ist so unterschiedliche Ebenen, die da auch eingenommen werden von den unterschiedlichen Leuten. Weil es gibt schon auch wirklich so diese, ich wollte eigentlich Sniper werden und ich habe davor irgendwie schon Briefe geschrieben, wie geil ich irgendwie Bundeswehr und Soldat sein finde, so. Wo du dann halt ausgemustert wird wegen fragwürdiger Gesinnung. Weiß nicht, ob das heute auch noch gemacht werden. Aber ich will nicht so viel.
Ja, und wegen Rotznase.
Genau. Ich kann nur 2 Klimmzüge.
Ja, und der andere irgendwie mit, ja, ich bin da hingekommen und dann, ja, ich mache da 60 Liegestütze und dann am Ende, ja, geben die mir trotzdem nur T2, was soll das eigentlich? Also fand ich, dass alle da irgendwie schon in eine ähnliche Kerbe sind, weil alles habe ich gelesen als einfach nur ironische Annäherung an dieses Thema, weil spätestens in der Hook mit wir sind T1, 2, 3, 4, 5 Drückeberger irgendwie klar wird, dass die das schon relativ geil finden, dass die nicht zur Bundeswehr gekommen sind. Was ist auch einfach so eine funny Hook.
Auch ein defining Moment für ja, ist schon stark.
Aber trotzdem, diese Perspektive, ich glaube, da steckt ein Fünkchen Wahrheit auf jeden Fall drin, dass wenn du gemustert worden bist, dass das immer noch wie so ein Aushängeschild war auch für deine, ne, für irgendwas, für deinen Status halt einfach irgendwie, als Mann auf jeden Fall, ne?
Ja.
Ja.
War so ein Ding, das war auch alles kompletter Flaw, einfach auch so. Ich weiß noch so einen Typ, weil die meisten bei mir wollten auch schon ausgemustert werden und dann war dann so ein Typ, weißt du, der hat irgendwie so 2 Wochen, wir warten also in dem Jahrgang alle irgendwie auch so eine Musterung kurz nachdem wir Abi gemacht haben und der eine Typ, der irgendwie noch einen Preis gewonnen hat wegen irgendwie sportlerischer Leistung, der wurde natürlich ausgemustert wegen Rückenproblemen, weil schön der Arzt irgendwie noch so ein Dokument geschrieben, wo du auch schon gemerkt hast, ja, wenn du die richtigen Kontakte hast und die reichen Eltern, deswegen, die nicht wollen, dass du da hingehst, dann klappt's schon irgendwie und so. Ja, Flawed System einfach.
Das ist ein wunderbarer Punkt, weil genauso wird es ja dann auch jetzt laufen. Also Leute, die diese Ressourcen nicht haben, Leute, die arm sind und also es werden ja auch jetzt wieder massiv Leute, also es werden generell massiv Leute angeworben, es wird zumindest probiert und die Verlockung ist natürlich auch irgendwie, dass da das Geld passt, aber ne, im Zweifelsfall, wenn es dann wirklich ernst auf ernst kommt, wissen wir ganz genau, welche gesellschaftlichen Schichten in Deutschland, aber auch in allen anderen Ländern, wo das jetzt schon ein bisschen akuter ist, wer dann wirklich an der Front stirbt, so, da braucht man sich gar nicht verarschen lassen. Es sind nicht die Reichen.
Okay, ich wollte, ich
just saying.
Nee, du hast ja komplett recht. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie so politisch wird heute, aber das finde ich auch ganz gar nicht so schlecht, auch so ein bisschen funny weiterzumachen.
Ja.
Nico Suave. David, wusstest du, wer das ist?
Hä? Also, klar. Also ich bin doch trotzdem mit Hamburg-Rap auch ein bisschen aufgewachsen, ja, gut, in meiner Jugend.
Aber Nico Suave ist jetzt keine Main-Character
im Hamburger Rap. Ja, genau, ich bin ehrlich, ich glaube wahrscheinlich, ich kenne ihn wahrscheinlich zu 90% oder 99% einfach als Feature-Gast.
Auf welchen Songs eigentlich? Weil das hat
mit den Beginnern zusammen ist er, also hat er doch bestimmt Songs gemacht, sonst verwechsel ich ihn wahrscheinlich gerade.
Mir würde ich, also es gibt für mich, um das aufzugreifen, ich habe so einen Song, den ich auch jetzt nochmal extrem hart recherchieren musste, weil ich fand das nicht. Es gibt einen Song, auch Thema Fußball, die Jogger Bonito-Kampagne von Nike. Und da haben Leute auch Songs gemacht. Und da gibt es einen Song, Daniel, featuring Nico Suave. Der Song geht los, dass Jan Delay quasi so eine Stadionansprecher-Song macht, wo er dann Ronaldinho und Figo Suave auf die Bühnenfläche nimmt. Und der Song ist echt ganz geil. Ich werde den nachher, der ist leider nicht auf Spotify, ich habe aber rausgeholt, der heißt Easy, falls ihr den nachhören. Easy Daniel featuring Nico Suave. Eigentlich ein fresher Song und irgendwie so für Nike-Fußballgeschichten irgendwie gemacht. Aber um jetzt nochmal Nico Suave reinzugehen, also hast du noch eine Ergänzung zum Thema Features? Hast du auch nicht mehr so. Ich kannte den auch irgendwie so wirklich nur so wegen Rare irgendwie da nebenbei. Und eine Sache, die mir nochmal eingefallen ist, und das ist eigentlich auch so ein Album, das würde ich eigentlich gerne mal in der Kategorie besprechen. Ich weiß, es wird niemals irgendwie gewotet werden, so. Aber was sagt euch 80s Flashback?
Ah, na klar. Machst du jetzt einen Spaß, Tom?
Nein.
Okay, wie sagt es?
Weil da habe ich auch nochmal drüber gedacht. Und das ist halt auch ein Peak-Hamburg-Projekt eigentlich gewesen. Das war so 2008, würde ich sagen. Haben also vor allem so Hamburger Leute einfach so ein Ding gemacht, wo sie so vor allem auf so neue deutsche Wettersongs aus den 80ern so nochmal so neu gerappt haben. Und da ist auch Nico Suave drauf. Und jetzt kommt nochmal der Sprung auch zu Deichkind, weil da gibt's auch so Songs mit einem gewissen Dieter Dallas drauf, wo ich dachte, wer war das eigentlich, weil ich nochmal nachgehört habe. Und ich finde die Songs eigentlich auch ganz geil. Und da kommt halt raus, ja okay, das ist eigentlich Malte von Deichkind, der sich nochmal ein Alias gegeben hat. Und da sind einige Songs drauf, die eigentlich geil sind. Da gibt's zum Beispiel auch einen H.P. Baxter, Thema Features die Steppen, ein H.P. Baxter Harris-Song, Ich möchte ein Eisbär sein, so kalt und polar.
Geil.
Ein Classic, Instant ja, Classic. Toll. Und noch so einige andere, ich glaube, neue deutsche West, ich kannte die alle nicht. Und da sind einige Videos auch drauf. Aber ansonsten viel Deichkind-Leute, viel Samuel Deluxe-Leute. Und ich weiß aber auch von dem Projekt nicht mehr, wer kam auf die Idee, wie kam das zustande, wer war da federführend, wer hat diesen Dach gemacht. Aber das war ein riesiges Ding, weil da ist zum Beispiel auch, das Intro wird gesprochen von dem Tagesschausprecher aus den 80ern, der einfach nochmal dann so einen relativ cringen Text auch einfach ausspricht, so was jetzt gleich passieren wird.
Geil.
Aber dann halt auch so, die Headliner ist irgendwie drauf, Emory ist einfach drauf. Und jetzt kommt nochmal, und einer der besten Songs, und den mache ich auch auf die Playlist, weil vom Beat her slappt der brutal, vom Text extrem off zu dem ganzen Projekt, wo es einfach so ein bisschen so über das Projekt sprechen und so ein bisschen lieb oder halt auch Originalreferenzen und Songs. Aber dieser Song, Bis es knallt, Song von Snagger und Pillard.
Ja, genau, an den habe ich nämlich auch gerade nochmal gedacht.
Boom, wir haben drauf, bis es knallt. Schalke, Schalke, Schalke. Und der wird auf jeden Fall auf der Playlist vertreten sein. Und wir hören nachher nochmal rein. Auf jeden Fall auch extrem obskures Projekt. Und dann habe ich aber nochmal um Nico Suave zurückgegangen. Manchmal kommt mir so drauf, was macht Nico Suave eigentlich heute? Und dann nochmal zu gucken, keine Ahnung, was ich mit dem bekommen habe. Und ich gehe so rein. Nico Suave erstmal geguckt, was hat er denn so für Spotify-Songs? Finde ich vielleicht diesen Easy-Songs nicht ganz. Erster Song, Gedankenmillionäre, 6,6 Millionen Plays. Und ich denke mir so, was zur Hölle? Wo kommt er denn her? Nein, er hat einfach 2022 ein Album gemacht, wo mehrere Songs auf jeden Fall Millionen von Klicks hat, wo dann halt so Leute wie Johannes Oerding drauf sind und Janett Biedermann. Ich denke mir so, wer hat den denn aus dem Major-Umfeld nochmal ausgegraben und gedacht, wir machen jetzt nochmal so ein Matteo-artiges Hip-Hop-Album, das scheinbar irgendwie funktioniert hat, aber komplett zu Recht an mir vorbeigegangen ist. Ich bin da reingegangen, es hört sich halt wirklich genauso an, wie man sich's vorstellt. Aber das war mein Deep Dive zum Thema Nico Suave innerhalb der Deichkind-Kategorie wegen T2, der damals noch irgendwie so diese Rolle gespielt hat. Es ist schon interessant, wo diese Leute teilweise gelandet sind.
Mhm. Danke für den Exkurs.
Okay. Ja, ja. Ich wusste, ich muss ihn anbringen, das musste raus. Aber hört euch auf jeden Fall mal 80s Flashback an, das ist ein interessantes Ding.
Ja. Also ja, ich bin da uns ja zum Glück schon vorher drauf gestoßen. Also ich bin auch reingegangen nur für einen Song. Bei Gott, das hat brutal angeschoben.
Welchen habe ich drauf gemacht? War das der mit Snagger und Pillard? Nee. Diesen Hot 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 habe ich drauf
gemacht. Ja, Hot Hot Hot. Ich dachte tatsächlich, als ich den erst gesehen habe, so, das ist so eine Anspielung darauf, dass wir jetzt extrem heißes Wetter einfach hatten in den letzten Tagen. Das wäre fair gewesen. Wirklich ein Wahnsinn. Also ich kann nur bestätigen, gebt euch das auf jeden Fall, vor allem mit dem Kontext, den man jetzt noch bekommen hat. Oh man. Naja,
genau.
Deichkind auf jeden Fall am Bundeswehr-Thema extrem politisch dran gewesen. Heute, ehrlich gesagt, hat es sehr viel Bock gemacht, auch drüber zu reden, weil das wieder so in die Zeit passt. Thema
Fresh
Bitches gehen zur Deichkind-Show, nicht zur Bundeswehr. Also es bleibt ein Thema einfach so heute.
Ja.
Jetzt so ein bisschen noch die Frage, habt ihr noch weitere Big Points aus diesem Album?
Ich tatsächlich habe, glaube ich, meine Sachen gesagt.
Klare Hörempfehlung geht auf jeden Fall raus, würde ich mal sagen.
Kann man mal nacharbeiten. Ja. Ich wollte auch eigentlich nochmal schon direkt auch zu überleiten, weil ich schon gesagt habe, das kommt nicht mehr in die Kategorie. Ich glaube, wir haben einen neuen Vorschlag für eine Kategorie.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, bleibt uns eigentlich noch eins zu tun, nämlich den Vorschlag für die nächste Kategorie reinhören. Und da habe ich euch Folgendes mitgebracht.
Hallo David, ich habe dich nicht vergessen und wollte mich jetzt mal ganz kurz mit einem Vorschlag melden. Und zwar würde ich sagen, man könnte sehr gut über folgende drei vor längerer Zeit, mittlerweile muss man dann doch schon sagen, Tonträger sprechen. Die Rede ist von dem zweiten Curse-Album von Innen nach Außen, dem ersten und einzigen SD-Album 21 Gramm und dem zweiten Muso-Album Amarena. Du wirst dich jetzt sicher fragen, in welcher Art und Weise die drei miteinander verbunden sind. Du hast zu mir gesagt, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, weshalb ich nochmal ein bisschen in mich gegangen bin und überlegt habe und zu dem Schluss gekommen bin, dass ich gerne diese drei Alben vorschlagen würde, weil sie alle durch die Stieber Twins miteinander verbunden sind. Und zwar auch auf interessante Arten und Weisen. Also auf dem Curse-Album ist ein Stieber Twins-Beat drauf, und zwar bei dem Song Gegenmittel, der wiederum ein Feature mit Savage ist, einer der letzten guten Savage-Parts, würde ich fast sagen. Wobei, stimmt nicht ganz, aber vielleicht auch der erste große, öffentlich beachtete Savage-Part, so kann man das vielleicht sogar framen. Auf dem SD-Album ist tatsächlich auch, wie im Buch, meine ich auch erwähnt, eine Martin-Stieber-Produktion drauf, und zwar beim Song Hook. Da hat er mir damals auch ein bisschen was zu erzählt, wie es zustande gekommen ist. Und auf dem Amarena-Album von Muso sind keine Produktionen von den Stiebers drauf, aber die beiden sind so ein bisschen sowas wie die Ziehväter von dem gewesen, als er nach Heidelberg gekommen ist. Und ich finde, er und insbesondere dieses zweite Album, das erste eigentlich auch schon, das kann man aber sicherlich so ein bisschen auch irgendwie mit anreißen, hat einfach viel zu wenig Beachtung bekommen für das, was er da so gemacht hat. Und deshalb dachte ich, man könnte vielleicht die drei nehmen. Was meinst du? Liebe Grüße und ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche.
Oh, okay. Ja, ich würde sagen, das macht doch richtig Bock, oder? Da freuen wir uns drauf auf diese Folge.
Wir werden sehen. Ich kann auch noch nicht so richtig sagen, was hier bei der Abstimmung rauskommen wird. Also könnt ihr auf jeden Fall wie immer bei Instagram unter der Rap-Stammtisch irgendwie abstimmen. Ab
kurz nachdem die Folge raus ist.
Also morgen. Also folgt gerne mal rein und seid Teil der Abstimmung, um zu bestimmen, was wir das nächste Mal hier besprechen. Und natürlich auch gerne, wie immer, auch den Aufruf, falls ihr selber mal irgendwie drei Alben habt, die wir zur Abstimmung geben sollt und die ihr vielleicht in einer kleinen Sprachnachricht irgendwie, vielleicht im besten Fall mit einem kleinen Thema zusammenbinden könntet, wie gerade gehört, dann schickt uns das gerne doch mal, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns an, sprecht uns an. Wir helfen euch gerne auch ein bisschen. Würde uns freuen. Freuen uns immer sehr. Waren schon extrem starke Sachen dabei.
Ja, Mann. Das war Deichkind. Bitte ziehen Sie durch. Bitte. Und wir sind raus. Piu.